die Ukraine militärisch noch stärker unterstützt werden kann. Dazu wird Zelensky in Berlin erwartet. Aus Sicherheitsgründen ist der Staatsbesuch bisher nicht offiziell bestätigt worden. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Zelensky dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen und Marschflugkörpern aufzubauen.
Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide gehen die Abrissarbeiten voran. Wie es hieß, sollen Straßenbahnen, Polizei und Feuerwehr ab morgen wieder dort langfahren können. Die Tram soll mit einem Pendelverkehr starten und spätestens ab Samstag in den Regelbetrieb wechseln. Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde vergangene Woche komplett gesperrt, auch für den Verkehr darunter. Für den Verkehr auf der Brücke galt schon seit Ende April eine Sperrung. Bei Prüfungen wurden Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Smartphones und Tablets müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen künftig vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Das hat das Bildungsministerium in Potsdam dem RBB gesagt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die neue Regelung soll demnach ab dem Schuljahr 2025/26 gelten, und zwar für die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Lehrkräfte könnten die Nutzung privater Endgeräte aber erlauben, wenn das für den Unterricht erforderlich sei, so das Ministerium. Schulen dürften aber auch weitergehende Auflagen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. Damit werde Rechtssicherheit für Schulen und Lehrkräfte geschaffen, so Bildungsminister Freiberg. Kinder sollten maßvoll an die digitale Welt herangeführt und zu einem verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Handys, Tablets und so weiter befähigt werden, so der SPD-Politiker.
Der ADAC rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit Staus auf vielen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehr rechnen. Dabei dürfte es Richtung Küste sehr voll werden. Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC am Tag vor Himmelfahrt besonders viele Staus. Die Rückreisewelle wird für Sonntagnachmittag erwartet. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 13 und in Kreuzberg 14 Grad, in Fürstenberg-Havel 13 und in Cottbus 15. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, bei höchsten Werten von 19 bis 21 Grad. Die Zeit 7:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Hallo, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. So ungute Erinnerungen man an die Corona-Zeit haben kann, was damals in der Kulturwelt passiert ist, das war schon ziemlich bemerkenswert. Ganz viel Kultur war plötzlich digital zugänglich. Performances, Ausstellungen, Konzerte, DJ-Sets, ganz neue digitale Kulturformate sind da entstanden. Aber was ist davon geblieben? Was für neue digitale Impulse bräuchte es vielleicht in der Kulturwelt? Bei der Republika wird das heute Nachmittag diskutiert und ich spreche gleich mit zwei Teilnehmerinnen dieser Diskussion, gleich nach diesem Song hier von The Cactus Channel, heißt Kill It Out. Whisper to us, nothing left, you gotta think there's something wrong. Kill us once, not kill us next, so what's the point of it at all? I can barely hold my breath, I need to talk to someone now. It could be what I just had, or it could be me somehow. Listen to us, something wet, I got a feeling you're not there. Talking for the sake of it, you're not the type to pull my hair. I can barely hold my breath, I need to talk to someone now. It could be what I just had, or it could be me somehow. I want you to chill. I want you to kill the doubt. I want you to chill. I want you to kill the doubt in me.
Talk to someone now. It could be what I just had, or it could be me somehow, yeah. Listen to something wet, I got a feeling you're not there. Talking for the sake of it, you're not the type to pull my hair. I can barely hold my breath, I need to talk to someone now. It could be what I just had, or it could be me somehow. I want you to chill out. I want you to kill the doubt. I want you to chill out. I want you to kill the doubt. I want you to chill out. I want you to kill the doubt. I want you to chill out. I want you to kill the doubt. I want you to chill.
Sie hören Radio 3 am Mittwochmorgen. Heute ist schon der letzte Tag der Republika, die Konferenz zur digitalen Gesellschaft in Berlin. Da wurden viele große Themen in den letzten Tagen diskutiert. Die Macht der Tech-Konzerne, die unterschiedliche Nutzung von Social Media von Generation zu Generation. Und heute Nachmittag geht es auch um die Kultur. Es gibt eine Panel-Diskussion mit dem Titel Digitale Entwicklung und Kultur, Status ungeklärt. Da wird unter anderem auch Barbara Thiele mitdiskutieren. Sie ist Direktorin für Vermittlung und Digitales beim Jüdischen Museum in Berlin. Es ist ein Museum, das oft gelobt wird für seine digitalen Angebote. Und wie genau das Digitale da mitgedacht und mitgestaltet wird im Jüdischen Museum, das kann sie uns jetzt persönlich erzählen. Guten Morgen, Frau Thiele.
Schönen guten Morgen.
Wie kommt das denn, dass das Jüdische Museum da so eine Vorreiterrolle hat, was digitale Entwicklung angeht? Was machen Sie anders als andere Kulturinstitutionen?
Ja, ich glaube, wir haben erstmal einen entscheidenden Vorteil. Wir sind ja noch ein relativ junges Museum, 2001 eröffnet, feiern wir nächstes Jahr 25 Jahre JMB. Und da war es eben von Anfang an schon den Gründerinnen ein extrem wichtiges, die digitalen Angebote waren extrem wichtig. Und deshalb waren wir von Anfang an noch personell und finanziell ausgestattet und konnten viel, viel ausprobieren. Mhm. Und wir haben das auch in den Jahren immer weiter professionalisiert sozusagen, haben uns nach Corona, Sie haben es angesprochen vorhin, auch nochmal ganz strategisch mit der digitalen Transformation des Hauses auseinandergesetzt und haben eben auf vielen Bereichen vieles erreicht. Und warum ist es uns wichtig? Weil wir eben als öffentliche Institution, wir werden ja auch von der Öffentlichkeit finanziert, haben wir auch den Auftrag, allen Menschen Zugang, freien Zugang zu unseren Themen zu geben und sie auch mitgestalten zu lassen. Und auch für Menschen, die eben aus verschiedensten Gründen nicht zu uns kommen können oder auch wollen. Und so erreichen wir eben ganz verschiedene Zielgruppen. Museen sind außerschulische Lernorte und wir sehen es eben gerade in Zeiten, in denen Rechtsextremismus und Geschichtsrevisionismus zunehmen und ja auch die Demokratie herausfordern, als unverzichtbar, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir in den Austausch mit den Menschen treten, sie zum Dialog einladen, und da ist eben eine Online-Präsenz mindestens genauso wichtig wie eine vor Ort.
Also Interaktion, viele Menschen erreichen. Vielleicht geben Sie uns mal ein, zwei Beispiele. Was sind denn so besonders gelungene digitale Formate, die Sie haben?
Ja, also ganz frisch gelauncht in diesem Jahr ist unsere Plattform JMB DIKLA. DIKLA steht für den digitalen Klassenraum und damit wenden wir uns ganz unmittelbar an Lehrkräfte. Wir haben so kleine Lerneinheiten, 45-Minuten-Einheiten zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zu jüdischen Festen wie Pessach und Purim, aber auch zum Thema Antisemitismus, zum Thema jüdische Orte oder Hebräisch, der Sprache, konzipiert. Und die Lehrkräfte können quasi mit dieser digitalen Plattform selbst mit den SchülerInnen diese Inhalte erarbeiten. Denn unser Ziel ist es, alle Menschen sollen mindestens einmal zum Jüdischen Museum kommen. Wir werden das nicht ganz schaffen mit unserem Ort und deshalb gehen wir zu den Menschen und wollen eben die Lehrkräfte ihnen das sozusagen ermöglichen, dass sie diese Themen auch selbst mit ihren Schülern durchnehmen. Und das funktioniert so, also die Lehrkräfte können das quasi auf ihrem Laptop oder auf ihrem Smartboard aufmachen. Dann gibt es einen kleinen QR-Code, das können die SchülerInnen mit ihren eigenen Smartphones, wenn sie denn erlaubt sind in der Schule, oder mit den Schultablets aufrufen. Und dort werden sie quasi durch diese Lerneinheit geführt. Und DIKLA steht nicht nur für digitaler Klassenraum, sondern das ist auch ein hebräischer weiblicher Vorname, der bedeutet Palme. Und DIKLA tritt dann in einen Chat mit den SchülerInnen. Das heißt, es ist auch ein Medium, das sie gewöhnt sind. Sie können dann hin und her chatten, es gibt verschiedene interaktive Quizfragen und sie lernen eben dann sehr spielerisch was zu unseren Themen.
Diese Seite habe ich mir auch angeschaut. Das ist beeindruckend gut gemacht. Oder man hat so das Gefühl, man kann da als Lehrkraft direkt einsteigen. Man kriegt alles an die Hand, was man so braucht. Und Sie sagen, Sie wollen damit natürlich auch andere Menschen erreichen, Menschen, die sonst nicht ins Museum kommen. Können Sie das denn messen? Also passiert das tatsächlich? Erreichen Sie mit diesen digitalen Angeboten eben vielleicht auch vor allem jüngere Menschen?
Ja, also die Zahlen der Websites, wir haben ja mehrere Websites, steigen wirklich jedes Jahr. Vielleicht ein kleiner Einblick, wir haben im letzten Jahr 650.000 BesucherInnen vor Ort erreicht, was eine schöne große Menge ist, aber online, nur mit unserer jmberlin.de Website, erreichen wir 1,5 Millionen NutzerInnen im Jahr. Und man sieht es auch in unseren verschiedenen Plattformen, auch JMB DIKLA, es wird sehr stark genutzt. Wir haben auch das Ganze mit einem Lehrerbeirat entwickelt. Also das ist uns immer besonders wichtig, dass wir nicht an der Zielgruppe vorbei entwickeln, sondern dass wir wirklich rausgehen und fragen, was braucht ihr, was ist euch wichtig? Und dadurch haben wir natürlich jetzt auch schon einen gewissen Kreis an Lehrkräften, die auch selber das ihren KollegInnen erzählen. Und dadurch verbreitet sich das natürlich ungleich schneller.
Also wir merken, Sie nehmen das ernst, Sie gehen das an. Und gleichzeitig merkt man aber auch, sowas braucht natürlich auch Ressourcen. Das braucht Geld wahrscheinlich, um solche Seiten gut zu entwickeln, dass die gut funktionieren, die ganzen Kontakte zu halten. Was würden Sie denn sagen, wie teuer ist digitale Entwicklung in der Kultur? Ist es besonders viel Geld, was man braucht?
Na, ich glaube nicht mehr als in anderen Bereichen, aber ja, es ist unbedingt notwendig, dass wir finanziell dafür ausgestattet sind. Deswegen sagte ich eingangs, das Jüdische Museum hat das von Anfang an mit bedacht, es ist in unserem Haushalt verankert, beziehungsweise die Direktion hat es im Haushalt verankert. Und das ist eben genau das Problem an vielen kleineren Häusern, dass das Digitale quasi dazu kam und man während Corona total überwältigt war und gar nicht die nötigen Stellen hatte. Wir als großes Museum sind natürlich auch in der Lage, Fundraising zu betreiben. Also das muss ich auch sagen. Wir sind zwar nicht von den Kürzungen des Berliner Senats betroffen als Bundeseinrichtung, aber trotzdem müssen wir die steigenden Dienstleisterkosten selbst erwirtschaften. Und wenn man so ein großes Museum mit so viel Strahlkraft wie das Jüdische Museum ist, dann ist es uns eben möglich, Drittmittelgeber von unseren Angeboten zu überzeugen. Und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber das ist natürlich auch für viele kleinere Museen tatsächlich ein schwieriges Unterfangen.
Darum wird es dann auch gehen heute Nachmittag bei dem Panel, weil viele Kultur in Berlin natürlich auch kleinere Kulturstätten sind und die dann auch von öffentlichen Geldern abhängig sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein paar Punkte mitgenommen, wie das beim Jüdischen Museum in Berlin funktioniert mit der digitalen Entwicklung, mit den digitalen Angeboten. Ich habe gesprochen mit Barbara Thiele, Direktorin für Vermittlung und Digitales dort beim Jüdischen Museum. Und sie ist heute Nachmittag eben auch beim Panel Digitale Entwicklung und Kultur mit dabei bei der Republika. 13.45 Uhr findet dieses Panel statt. Da hört man Sie dann wieder. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier, Frau Thiele.
Herzlichen Dank.
Und wir werden ja auch gleich noch weitersprechen, und zwar mit der Moderatorin des Panels heute Nachmittag, dann auch über die Frage, wie denn generell der Stand der digitalen Entwicklung in der Berliner Kultur ist und welche Rolle da auch die Kürzungen spielen. Sprechen wir gleich weiter hier auf Radio 3.
Δύο σου χέρια μια ανάσα σαν δροσέρι χαρά βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκόφιλη άνθησες στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή εμείς οι δυο
Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty, no monotony? You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. Good memories and diaries, images and pain. Is it the spirit? Just be good to me.
Σου μάτια σαν κοιτάζω ο ουρανός με τη γη γαλάζιο φως και χρυμπάρι ρίγανη και κράσι άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και γιασέμι με αρώμα από Ελλάδα και ανατολή
Ανατολή. Εμείς οι δυο, καρδούλα μου, είμαστε ταιριαστοί, με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκανία, Δύση και Ανατολή.
Die griechische Sängerin Areti Ketime zusammen mit Chantel und dem Song East West hier auf Radio 3. Wie digital ist die Kulturwelt und wie digital sollte sie sein, will sie sein? Wir haben ja gerade schon gehört, das Jüdische Museum in Berlin, das entwickelt fortlaufend neue digitale Projekte und Angebote, erreicht damit neue Zielgruppen, so sagt es das Museum. Wie sieht es bei anderen Berliner Kulturorten aus? Corona hatte da ja schon viele neue Impulse gegeben. Da sind viele Kulturangebote plötzlich ins Netz gewandert, ganz neue Formate sind entstanden. Aber wie geht diese Entwicklung weiter? Ich bin jetzt verbunden mit Annette Kleffel, die heute Nachmittag die Diskussion bei der Republika dazu moderieren wird. Da gibt es ein Panel zu dieser Frage, wie steht es um die Kultur und digitale Entwicklung? Und Annette Kleffel ist die Leiterin der Abteilung Kultur und Bildung bei der Technologiestiftung Berlin, hat schon viele Digitalprojekte in der Kultur angestoßen und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Kleffel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir haben es gerade gehört, das Jüdische Museum schaut auf eine recht positive Entwicklung zurück, was digitale Angebote angeht. Wenn wir uns mal die gesamte Berliner Kulturlandschaft anschauen, wie ist da der Stand der digitalen Entwicklung?
Ja, ich spreche aus der Perspektive der Technologiestiftung Berlin. Wir haben eine Kooperation mit der Senatsverwaltung für Kultur. Das heißt, wir schauen, was spartenübergreifend sowohl Theater, Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten oder Einzelkünstlerinnen brauchen, um digitale Technologien in ihrer täglichen Arbeit vor, aber auch hinter den Kulissen einzusetzen. Und da sehen wir, dass bereits viel angestoßen wurde, viel ausprobiert und umgesetzt wird. Also Künstlerinnen bringen KI-generierte Avatare auf die Bühne oder ins Kollwitz-Museum, bildende Kunst stellt in virtuellen Umgebungen aus und bietet Führungen auf Instagram. Historische Sammlungen, die sonst wahrscheinlich bald weg wären, werden digitalisiert. Dazu gehören zum Beispiel Telefon- und Adressbücher aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, die in der Zentral- und Landesbibliothek aufbewahrt werden. Dazu gab es jetzt gerade einen tollen Vortrag von Thorsten Koch auf der Republika von Digis. Aber auch Bibliotheken. Die Bibliothek Pankow hat mit KI ein entsprechendes Bücherregal geschaffen. Und Kultureinrichtungen insgesamt setzen sich halt intensiv mit digitalen Technologien auseinander. Sie haben mobiles Arbeiten ermöglicht. Also das wurde natürlich nochmal beschleunigt durch die Pandemie. Sie haben aber auch ihre Daten in die Cloud umgezogen und sich damit auseinandergesetzt, welche Infrastrukturen oder Arbeitsprozesse und auch neue Stellenprofile sie brauchen.
Das klingt ja alles ziemlich gut. Das klingt, als wäre da wahnsinnig viel passiert und wahrscheinlich ist auch viel passiert. Aber ist es so, dass das ausreichend ist? Weil es gibt ja immer wieder diese Aussage, dass zur Corona-Zeit so viel passiert ist und dass seitdem und natürlich jetzt auch mit den Kürzungen es immer schwieriger wird mit der digitalen Entwicklung. Wie ist das aus Ihrer Perspektive einzuordnen?
Ja, es ist natürlich, es wird immer gern was gefördert, wenn etwas neu geschaffen wird. Das heißt, es müssen dann neue Projekte sein, irgendwie neue Arbeitsweisen und so. Aber gerade bei digitalen Technologien ist es natürlich wichtig, dass man auch auf Verstetigung geht. Also Software muss geupdatet werden, Server müssen gewartet werden. Kompetenzen oder überhaupt das Wissen im Umgang mit digitalen Technologien bei den Mitarbeitenden müssen natürlich auch geschult werden. Und das hört ja damit nicht auf. Und die massiven Kürzungen tragen jetzt natürlich nicht wirklich dazu bei, dass es so eine nachhaltige Weiterentwicklung gibt, auch beim Einsatz von digitalen Technologien.
Würden Sie denn sagen, dass die digitale Entwicklung dann besonders gefährdet ist bei diesen Kürzungen?
Also wir sehen schon, dass die Digitaltöpfe mit zum Teil 50% überproportional zu den anderen Kürzungen stattfinden. Das heißt, in den Häusern, in den Kultureinrichtungen gab es 60 Stellen für sogenannte Digitalmanagerinnen. Die sind Ende letzten Jahres dann halt durch die Kürzungen komplett abgeschafft worden. Mhm. Das heißt, die Institutionen stehen jetzt natürlich vor der Herausforderung, dass alles, was angeschafft wurde, was schon begonnen wurde, auch an Organisationsentwicklungen oder an digitalen Arbeiten, erstmal jetzt komplett on hold gestellt ist. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem auch letztendlich irgendwann IT-Sicherheitsrisiko, also wenn Software nicht geupdatet wird oder entsprechend halt auch weiterentwickelt wird, dann muss man halt auch anschauen, wie dann digitales Arbeiten doch funktioniert.
Man könnte jetzt natürlich sagen, Kulturangebote, Kulturorte sind ja auch analoge Orte, irgendwie Theater, Museen, Konzerthäuser. Da geht es ja darum, das physisch und real zu erleben. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, wieso ist es so wichtig, dass die Kultur digitale, gute digitale Entwicklung mitmacht und vor allem, was fordern Sie, was braucht es dafür?
Naja, es braucht natürlich entsprechend Kompetenzen. Das heißt auch, die Kulturakteurinnen müssen in die Lage versetzt werden, dass sie selbst entscheiden können, welche digitale Technologie ist eigentlich die richtige für ihre Arbeit. Und Barbara Thiele hat es ja eben auch erwähnt, man muss auffindbar sein, also sich auch entsprechend dann an die Zielgruppe oder auch mit der Zielgruppe bewegen. Also wie werden eigentlich die Angebote gesucht und gefunden? Welche auch neuen visuellen Erlebnisse oder sowas erwartet man dann zum Teil auch. Aber es gibt einfach auch ganz andere künstlerische Möglichkeiten im Ausdruck, die mit digitalen Technologien erfolgen. Aber bis hin natürlich auch, dass ein zeitgemäßes Arbeiten hinter den Kulissen in der Verwaltung von Kultureinrichtungen möglich sein muss.
Ein weites Feld. Also Annette Kleffel, die Leiterin der Abteilung Kultur und Bildung bei der Technologiestiftung Berlin, zum Stand der digitalen Entwicklung in der Berliner Kulturwelt. Und sie wird heute Nachmittag, genau wie Barbara Thiele vom Jüdischen Museum, bei diesem Panel der Republika mit dabei sein. Da wird diese Frage dann nochmal ausführlich diskutiert. Digitale Entwicklung und Kulturstatus ungeklärt. 13:45 findet dieses Panel statt auf der Stage 7. Und ich sage schon mal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier bei uns auf Radio 3, Frau Kleffel.
Ich danke auch. Tschüss.
ein Stück von einem italienischen Jazzkomponisten, aber er hat dem Song einen spanischen Namen gegeben. Canción del Día, der Song des Tages von Enrico Pierannunzi.
Radio 3, Kultur kompakt.
Die Kulturmeldungen kommen heute von Paul Sonderegger und wir starten mit George Sheffy, der hat den Holocaust überlebt. Seit Jahren kommt er nach Brandenburg, um mit Schülern darüber zu sprechen. Für seine Erinnerungsarbeit hat er bereits den Landesverdienstorden bekommen und gestern war er wieder in Potsdam und hat davor gewarnt, die Verbrechen der Nazis zu vergessen.
Diese Schublade darf man nicht schließen, sagt George Sheffy bei einem Besuch der Synagoge in der Potsdamer Innenstadt. Er begegne heute Generationen in Deutschland, die sich nicht an dem Verbrechen gegen die Juden schuldig gemacht hätten, aber sie seien verantwortlich für das Aufrechterhalten der Erinnerung, sagt er. George Sheffy lebt in Israel. 1931 wurde er in Berlin geboren. Die Nazizeit hat er überlebt, weil er mit einem Kindertransport nach England gekommen ist. Seine Mutter hat er 1939 zum letzten Mal gesehen. Heute wird George Sheffy in der neuen Potsdamer Garnisonkirche erwartet. Mit 200 Schülerinnen und Schülern wird er dort von seinem lebenslangen Engagement für Verständigung, für Toleranz und eine lebendige Erinnerungskultur sprechen und berichten.
Sprechen wir über eine neue Einladung nach Deutschland. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der hat Studierende der Harvard-Universität und auch andere amerikanische Hochschulen eingeladen, nach Deutschland zu kommen, weil hier herrsche Offenheit und Diversität, sagt er.
So hat es der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Bekanntlich will ja die Trump-Regierung der Elite-Universität Harvard verbieten, ausländische Studierende aufzunehmen. Weimar hat es als schweren Schlag bezeichnet. Der uneingeschränkte internationale Austausch gehöre zum Wesenskern der Kunstfreiheit und des Fortschritts in Kunst und Kultur. Und deshalb hat er der Harvard-Universität die Gründung eines Exilcampus in Deutschland angeboten. Deutschland stehe für Kunst- und Pressefreiheit, für Studienqualität und für Diskurs und Vielfalt. Studierende aus amerikanischen Universitäten, so sagt Weimar, seien in Deutschland herzlich willkommen.
Dann schauen wir, ob wir vielleicht ganz viele neue US-amerikanische Studierende hier in Deutschland begrüßen dürfen. Heute Abend gibt es David Bowie live, zumindest als Figur in einem Stück, das das English Theatre Berlin gemacht hat. Heute Abend und dann noch bis Samstag gibt es wieder Vorstellungen.
Bowie in Berlin heißt es und im Untertitel A Conversation with a Cultural Icon ist bereits der zweite Teil dieses Gesprächs über eine Ikone des Kulturlebens. Und es geht um die Frage, wieso der Popstar im Sommer 1976 von Los Angeles nach Berlin gezogen ist. Er hat hier dann radikal neue Musik geschaffen, nahm mit Heroes wohl eine Hymne als auch ein legendäres Album auf, drehte mit Just a Gigolo einen kuriosen Weimar-Ära-Film und verschwand dann in die pop-synthetischen 80er. So sagt es das English Theatre. Sie zeigen eine Mischung aus Musik, Tanz und Text. Und sie loten aus, wo Pop das Leben berührt, als Musik, als Film, als Kunst und als Lebenseinstellung. Das Ganze in englischer Sprache natürlich. Karten gibt es ab 11 Euro. Das English Theatre befindet sich im zweiten Hinterhof in der Fidizinstraße 40 in Berlin-Kreuzberg. Die Vorstellung heute sowie in den Tagen bis Sonnabend, die beginnen um 20 Uhr.
Vielen Dank, der Paul.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Things that you're buying. do this right. A distant smile invites them close. They'll take a glance, there's no way out. Once they've found their chance to shoot.
Klänge aus Norwegen, Randy Tytingvåg mit Everyday Monsters hier auf Radio 3. Kaum eine Berliner Indie-Musikerin ist in den letzten Jahren so umtriebig gewesen wie Mascha Kurella. Sie hat sehr erfolgreich Gedichte von Thomas Brasch vertont. Sie hat viele Filmmusiken geschrieben, hat unzählige Konzerte gegeben und gerade hat sie ihr 7. Album rausgebracht. Cool Breeze ist dieser Song aus ihrem neuen Album. Gewohnt warmer Sound, lakonisch sehnsüchtiger Gesang. Songbook, so heißt dieses Album. Und gestern hat es Mascha Kurella live vorgestellt im Hau 1 und Bruno Diethe war für uns dabei. Bruno, den Ort hat Mascha Kurella ja nicht zufällig ausgewählt, das Hau 1. Warum wollte sie ihr neues Album unbedingt im Hebel am Ufer spielen?
Sie hat ja eine sehr enge Verbindung zum Hau. Für dieses Theater hat Mascha Kurella 2016 ein Heiner Müller-Gedicht vertont und 2019 dann Texte des ostdeutschen Dramatikers Thomas Brasch, du hast es gerade schon erwähnt. Aus dieser Aufführung ist dann auch das sehr erfolgreiche Album geworden. Dieses Album Woanders wurde ja auch noch als Hörspiel adaptiert. Mhm. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen war sie gestern Abend da im Hau durchaus aufgeregt. Das hat sie auch gleich zu Beginn gesagt. Das war natürlich auch ein Tourabschluss für sie in der Heimat und vor allem auch Geburtsstadt. Eine sehr schöne Beschreibung für Kurellas Musik, die hat tatsächlich mal, finde ich, das Label formuliert, ist Disco der Innerlichkeit. Also das heißt dann konkret, sie hat ein sehr unprätentiöses, durchaus in sich gekehrtes Auftreten. Viel Aufregung in den Ansagen, etwas verschüchterter Eindruck. In der Musik ist es dann aber das absolute Gegenteil. Sie hat eine sehr klare, durchdringende Stimme, die sich mit wirklich faszinierender Leichtigkeit auf so einfache Basslinien und ganz schlanke Schlagzeugrhythmen legt.
Ja, Mascha Kurella auf jeden Fall unprätentiös, aber trotzdem unglaublich präsent in der Musikwelt, eben mit dem Hau zusammen, Hörspiele. Sie macht erfolgreich Musik für Filme. Selbst in Grey's Anatomy, dieser Krankenhausserie aus den USA, ist ihre Musik zu hören. Aber deutsche Texte, die hat Mascha Kurella noch gar nicht so lange. Wie war das denn gestern auf der Bühne? Haben die deutschen Lieder da anders gewirkt als die englischsprachigen?
Na, wenn man sich mal anguckt, ihre gesamte Karriere, sie hat ja 2019 erst den ersten deutschsprachigen Song überhaupt rausgebracht, jetzt dann Ende März, dieses Album Songbook mit englischen und eben deutschen Coverversionen. Und mein Eindruck war gestern, dass gerade diese deutschsprachigen Cover wie so Puzzleteile für Kurellas kulturelle Prägung funktionieren. Sie ist 1975 in Ostberlin als Mariana Kurella geboren. Ihr Großvater war der SED-Kulturfunktionär Alfred Kurella. Sie hat sogar, das hat sie mal erzählt, ihren Namen geändert, um nicht auf diese Ostidentität reduziert zu werden. Diese Einflüsse werden jetzt offenbar wieder wichtiger. Nach dem schon erwähnten Doppelalbum mit Thomas Brasch-Texten hat sie jetzt den Ostberliner Autoren Alexander Osang vertont und auch ein Manfred-Krug-Lied gecovert. In ihrem Osang-Lied Wut und Glück, der auf dem gleichnamigen Essay basiert, heißt es:
Das Wesen dieser Stadt ist anscheinend, dass man ihr nicht entkommt. Berlin, dich muss man aushalten, auch wenn du spinnst.
Von Manfred Krug hat sich Corella Um die weite Welt zu sehen vorgenommen. Geschrieben hat das Manfred Krug nach seinem Weggang aus der DDR. Da macht sich ein Mann auf den Weg, Zigaretten zu holen und kommt nie wieder. Mascha Corella lässt dieses Verschwinden übrigens durch einen fast schon psychedelischen Lärm passieren, der immer, immer stärker wird.
Das hier ein Auszug aus dem Konzert gestern Abend. Und ihr neues Album, das ist ja schon eine interessante Mischung aus deutschen, englischen Texten, aus eigenen Stücken und Covern. Hast du gerade schon gesagt, das sind manchmal aber auch sehr bekannte Hits, die sie da covert. Zum Beispiel I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston ist da drauf. Was hat sie da live draus gemacht gestern?
Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Sie hat wohl erst versucht, es eine tanzbare Version bleiben zu lassen und ist daran dann nach eigener Aussage gescheitert. Zum Glück, finde ich, denn sie hat dem totgedudelten und ja auch etwas überdrehten Whitney Houston-Hit eine vollkommen andere Energie verpasst. Der Song funktioniert bei ihr viel besser nach innen als nach außen, dreht also die Wirkung eigentlich komplett um.
Ja, das ist so das sehnsüchtig Wehmütige, was bei ihr dann einfach so durchkommt.
Das hat sie auch im Grundton immer dabei und das, finde ich, berührt insbesondere dann auch, wenn sie jetzt zunehmend deutschsprachige Lieder singt, diese Adaption von Krug, Osang oder eben auch Brasch, auch Lieder aus dessen Album, aus diesem Album hat sie gespielt und sie hat ja auch wirklich ein sehr feines Gespür für gute Texte und das ist etwas, was sie dann immer stärker jetzt auch zeigt.
Bruno Dietl war für uns beim Konzert von Mascha Corella gestern Abend im Hau 1. Vielen Dank für diese Eindrücke, Bruno. Und wir hören jetzt noch einen ganzen Song von Mascha Corella. Nicht live, sondern einen Song aus, eigentlich ursprünglich aus den 60ern, gesungen unter anderem von Clint Eastwood und hier in der Albumversion von Mascha Corella, I Talk to the Trees.
I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all. Brandy underneath the stars, reading poems in the canyon.
Well, it is. 'Cause true love, it ain't easy, no. She said, just show me this love is real. I said, that's easier said than done. I said, just trust.
Die wir alle mal haben, eine Erfahrung, die wir alle mal machen. Leichter gesagt als getan, easier said than done. Dann besungen hier von den Three Sacred Souls auf Radio 3. Und jetzt habe ich einen ganz bekannten Song. Am Anfang hört man es noch nicht ganz. Es ist auch eine ungewohnte Version von den Beatles Blackbird, hier in der Version von Brad Mehldau. Thank you.
Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Am Sonntag im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Selenskyj sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und auf Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar